Fokus. Themen fürs Leben mit Johannes Schmiedle.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fokussendung von Radio Vorarlberg. Es freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Manche Menschen können durch Begegnungen in Verzückung, aber auch durch Ereignisse in abgrundtiefe Krisen geraten. Es kann sie ob ihrer Ergriffenheit zu einem Wechsel ihrer Lebensplanung veranlassen. Und sie können das, was ihnen zu einer bestimmten Zeit wichtig und richtig erschien, loslassen, vielleicht sogar verwerfen. Es gilt als Glücksfall, wenn man das Verworfene für sich integrieren und als wertvollen Bestandteil für die Entwicklung des Lebens annehmen kann. In dieser Sendung soll von seelischen Tiefenerfahrungen die Rede sein. Das Anliegen könnte lauten, den Weg nach innen zu suchen und zu gehen. Der deutsche Psychotherapeut Dr. Silvester Walch spricht von der Kraft der inneren Weisheit, die in uns ruhe. Dr. Walch will, bildlich gesprochen, die Türe nach innen öffnen, um den innersten Kern in uns erfahrbar zu machen und ihn sprechen zu lassen.
Im Kern unseres Wesens wirkt eine geheimnisvolle Kraft, eine Quelle von Inspiration, Entwicklung und Heilung. Wie eine verborgene Regie scheint sie das Leben zu steuern, im Inneren wie im Äußeren. Dieser universalen Weisheit können wir uns immer und in jeder Situation anvertrauen. Ich hatte zwei Schlüsselerlebnisse, die mich für diese Einsicht empfänglich werden ließen. Im Frühsommer 1983 leitete ich ein psychotherapeutisches Ausbildungswochenende in Fuschl am See. Gleich in der Anfangsrunde äußerte ein Teilnehmer den Wunsch, die Abendsitzung ausfallen zu lassen, um in Salzburg, das ist ungefähr 20 Kilometer entfernt von dort, einen interessanten Vortrag von einem gewissen Stanislav Grof über das holotrope Atmen, einer neuen Art von Psychotherapie mit veränderten Bewusstseinszuständen besuchen zu können. Zunächst, wie es so üblich ist, als Trainer oder Leiter einer Ausbildungsgruppe, sträubte ich mich dagegen, weil ich seine Anregung als Widerstand deutete, Widerstand gegen seine innere Arbeit oder Widerstand gegen mich, vielleicht auch gegen die Art, wie wir hier arbeiten. Und während ich versuchte, in dieser Sitzung ihm seine unbewussten Motive klarzumachen, verspürte ich auf einmal eine irritierende Enge im Brustraum. Ich hielt kurz inne. Spontan kam mir dann der Gedanke, dass dies vielleicht mit meinen eigenen Denkansätzen oder Interpretationen dieser Situation zu tun haben könnte. Plötzlich, infolge dieser kurzen Einsicht, wurde ich weicher. Und ich hatte nichts mehr gegen diesen Vorschlag. Und wir fuhren am Abend nach Salzburg zu Stanislav Grof. Damit begann für mich ein Weg, der bis heute sowohl privat als auch beruflich umwälzende Veränderungen mit sich brachte. Gott sei Dank habe ich damals Ja gesagt. Ich bin mir sicher, dass Sie ähnliche Begebenheiten erzählen könnten, wenn Sie einschneidende Lebensprozesse vom Ende her betrachten. Manchmal ist es so, dass wir, wenn etwas abgeschlossen ist und wir schauen zurück, dann fallen uns plötzlich Gegebenheiten auf, die vielleicht uns dorthin geführt haben, die vielleicht diesen Schwenk unseres Lebens verursacht haben. Um einem Ruf des Schicksals folgen zu können, müssen wir bereit sein, und es zeigt sich immer wieder, unsere eigenen Vorstellungen zu relativieren und unser eigenes Wollen in dieser Situation etwas zurückzustellen, sodass sich das andere, das uns etwas sagen möchte, auch Gehör verschaffen kann, sich innerlich zeigen kann, sich innerlich vermitteln kann. 1,5 Jahre später, nun selbst bei Stanislav Grof, in Ausbildung, wurde ich mit einer anderen Situation konfrontiert, die ich auch nicht vergessen werde. Eine Teilnehmerin fiel während des holotropen Atmens, ich werde nachher noch ein paar Worte dazu sagen, wie das abläuft, in einen extremen Zustand. Sie zitterte über Stunden hinweg am ganzen Leib, stieß immer wieder furchtbare Schreie aus und wurde wie von Energiewellen geschüttelt. Gegen 1 Uhr nachts, als die anderen Gruppenmitglieder längst den Gruppenraum verlassen hatten und ich alleine mit Stanislav Grof noch neben ihr saß, verebbten allmählich ihre Bewegungen. Es entspannte sich ihr Körper mehr und mehr und plötzlich kehrte tiefer Frieden ein. Wir waren nur da, wir waren nur anwesend. Wir haben nichts weiter gemacht. Stan brachte eine Tasse Tee. Sie trank, lächelte und sagte: Danke, dass ihr bei mir geblieben seid. Ich bin glücklich und voller Liebe. Als wir am nächsten Morgen über Heilmechanismen diskutierten, zog er auf dem Hintergrund dieser Wandlungserfahrung folgenden Schluss: Beim holotropen Atmen geht es darum, dass wir dem inneren Prozess, also dem, was sich zeigt, der inneren Weisheit, das, was auftaucht, vertrauen lernen und nicht mit unseren eigenen Konzepten versuchen zu behindern. Welch eine Herausforderung für einen gründlich ausgebildeten Psychotherapeuten. Nach dem nächtlichen Erlebnis verstand ich, was er damit meinte. Die innere Weisheit kreiert immer wieder innovative Situationen, fördert Heilungsprozesse und gibt uns hilfreiche Hinweise für die nächsten Schritte unserer Entwicklung.
Silvester Walch widmet sich seit vielen Jahren der transpersonalen Psychologie. Sie wolle sozusagen Leben größer fassen. Der Mensch sei mehr als nur Persönlichkeit, mehr als nur Lebensgeschichte oder, wie Silvester Walch sagen wird, mehr als nur ein Ensemble von Rollen. Die transpersonale Psychologie war den empirischen Psychologen nicht genau genug. Sie sei im Wissenschaftsbetrieb nicht gutiert worden, erinnert sich Silvester Walch.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern im Psychologiestudium, als ich nachgefragt habe, ob ich eine Doktorarbeit schreiben könnte über, ganz grob gesagt, den Sinn des Lebens. Ach, das kann man nicht empirisch untersuchen. Das wäre hier unangebracht. Es ist immer so dieses Problem gewesen in der Psychologie, dass sie auch naturwissenschaftlich anerkannt werden wollte und damit immer wieder diesen Fragen, woher kommen wir und wohin gehen wir? Existieren wir in irgendeiner Form weiter über den Tod hinaus? Welchen Sinn haben Krisen, schwere Krankheiten oder Katastrophen? Wozu leben wir und was macht das Leben lebenswert? Sodass diese Fragen eigentlich in einem Psychologiestudium so nicht gestellt werden. Und das ist sehr schade, weil der Mensch und sein Leben steht inmitten dieser Fragen immer wieder. In ihren Antworten stützt sich die transpersonale Psychologie dabei sowohl, und das ist das Besondere dran, auf alte Weisheitslehren. Sie nimmt das Wissen der Jahrhunderte mit auf, bezieht es mit ein. Es gibt viele, viele Menschen, die meditative Wege gegangen sind, die sich selbst erforscht haben, die sich mit dem auseinandergesetzt haben, wer bin ich wirklich? Also bezieht das in ihr Gedanken gut mit ein, genauso wie moderne Psychologie oder moderne Bewusstseinsforschung. Der Begriff transpersonal, abgeleitet von transhumanistisch, taucht zum ersten Mal 1969 in Abraham Maslows berühmten Artikel Die Reichweite der menschlichen Natur auf. Darin vertritt er die Auffassung, dass jedem Menschen ein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung innewohnt. Dieses ist jedoch nicht, wie es oft missverstanden wird, auf das persönliche Glück bezogen, sondern zielt auf den gesamten Seinszusammenhang, in dem sich Leben vollzieht. Maslow fand bei selbstverwirklichten Menschen auch heraus, dass bei ihnen Werte wie Menschlichkeit, Lebendigkeit, Wahrhaftigkeit, Offenheit, Güte und Ganzheit von zentraler Bedeutung sind. Desgleichen berichteten sie von Einheitserfahrungen, die denen der Mystiker ähnlich sind. Wer beginnt innezuhalten, in die Stille zu gehen, vorgefertigte Konzepte loszulassen, mehr Achtsamkeit, Offenheit und Liebe zuzulassen, wird allmählich durchlässiger für das Wesentliche, für die innere Stimme.
Menschen liegen am Boden, geraten in ekstatisch sich ausnehmende Zustände, sie fuchteln mit Armen und Beinen, sie schreien. Man denkt, die Menschen befinden sich in veränderten Bewusstseinszuständen. Diese Zustände seien aber keineswegs pathologisch und sie könnten wesentlich zur Gesundheit unserer inneren Entwicklung beitragen, meint der Therapeut Silvester Walch. Unterstützt wird dieses Verfahren durch eine besondere Form des Atmens, nämlich durch das holotrope Atmen.
Nach einer kurzen Entspannungsübung werden die Teilnehmer, die mit geschlossenen Augen auf dem Rücken liegen, aufgefordert, einfach schneller und dynamischer, kräftiger, intensiver zu atmen und alles zuzulassen, was sich in dem Moment oder in der Zeit danach an Bildern, Körperempfindungen, Tönen und Bewegungen einstellt. Das schnellere Atmen hat dabei folgende Funktion. Es senkt die Widerstände. Wir wissen, dass sich Widerstände gegen Erleben, gegen Gefühle häufig über die Blockierung des Atems aufbauen, wie Wilhelm Reich herausgefunden hat. So kann durch schnelleres Atmen vice versa sozusagen der andere Weg gegangen werden. Es senkt also die inneren Widerstände, aktiviert, und das hat man auch bei hirnphysiologischen Untersuchungen herausgefunden, aktiviert die Selbstheilungskräfte, auch die visionären Fähigkeiten, vertieft das Gefühlserleben, mobilisiert das Unbewusste, erweitert die Wahrnehmung und intensiviert das körperliche Empfinden. Dieser Prozess, schneller atmen, im abgedunkelten Raum, auf dem Rücken liegen, wird dann noch durch Musik, man spricht von evokativer Musik, so Musik, die diesen inneren Prozess unterstützt, wie etwa rhythmische Trommeln, klassische Musik, Filmstücke aus der Filmmusik, ethnische Gesänge oder religiöse Chöre aus unterschiedlichen Kulturbereichen unterstützt. Dadurch baut sich ein gemeinsames Atem- oder Erfahrungsfeld auf, wobei die Einzelnen ganz unterschiedliche Eindrücke haben oder ganz unterschiedliche Erlebnisqualitäten berühren. Der eine atmet laut, schreit oder führt starke Bewegungen aus. Ein anderer geht ganz tief nach innen und wirkt von außen ganz weit weg. Und der wichtige Punkt dabei ist, die Person, das Ich, das ja auch da immer mitläuft, nimmt mehr die Position des Zeugen ein, Zeugen der Erfahrung, und überlässt das aktive Handeln dem inneren Geschehen. Das, was sonst kontrolliert und versucht, in eine bestimmte Richtung zu bringen, und erlaubt dem, was von innen her kommt, was von der inneren Weisheit her zutage gefördert wird, dass das auch aufkommen kann, dass ich das zeigen kann, dass ich das vermitteln kann.
Der Mensch könne auf das vertrauen, was ihm Heimat gebe, sagt Silvester Walch, und er nennt es die innere Weisheit. Was ist dieses Innerste? Silvester Walch zitiert den großen Yogameister Swami Muktananda.
Für Swami Muktananda ist es kleiner als das Kleinste und größer als das Größte. Es hebt uns über die Strukturen des personalen Selbst hinaus. Nach allgemeiner Überzeugung unterschiedlicher Richtungen steht dieses personale Selbst einerseits für den Gesamtumfang der Person, also der Summe dessen, was ich als zu mir selbst gehörig erlebe, in der Fachsprache sagt man auch Selbstrepräsentanzen, und andererseits für diesen inneren Kern oder Boden, der uns oder den Menschen im Innersten zusammenhält. Sagt oft, der ist labil oder der ist brüchig, wenn man das Gefühl hat, dass dieser Kern oder dieser Boden beschädigt ist. Dieses personale Selbst ist sehr, sehr wichtig, um im Alltag überhaupt bestehen zu können. Es gibt dem Individuum durch seine beständigen Integrationsleistungen, es versucht, die ganzen Wahrnehmungen und Gedanken und Körperempfindungen so miteinander zu integrieren, dass wir die Sicherheit besitzen, bei allen Veränderungen, die wir durchlaufen, wir sind jeden Morgen jemand anderer, wenn wir aufstehen. Und trotzdem erfahren wir uns, ich mich als Silvester und Sie sich als so, wer Sie sind, erfahren wir uns bei allen Veränderungen, die wir gestern, heute oder morgen durcherleben werden, als ein ganzes Zusammengehöriges, also dass wir sozusagen eine unveränderliche Seite von Subjektivität auch haben. Und das ist dieses Selbst, das es leistet. Unermüdlich, ständig, Tag für Tag. Dies ist jedoch nur möglich, dass das auch funktioniert und dass das auch gut geht, wie Daniel Stern in seinem bahnbrechenden Buch Die Lebenserfahrung des Säuglings nachweist, wenn durch sichere Bindungserfahrungen in der Kindheit gute innere Strukturen aufgebaut wurden, aus denen heraus das Leben Richtung und inneren Sinn gewinnt. Die klinische Psychotherapie weiß, dass schwere psychische Störungen oft auf eine verletzte oder beschädigte Struktur dieser Instanz oder dieser Selbstinstanz oder dieser Integration zurückgehen. Schwere psychische Störungen haben immer mit einem verletzten personalen Selbst zu tun. Durch frühe traumatische Erfahrungen, Defizite von Geborgenheit oder chronische Konflikte wird nämlich dieser Aufbau dieser Selbststruktur behindert. Was passiert dann, wenn ich immer wieder geschlagen werde, wenn mir immer wieder gesagt wird, du bist nichts wert, du kannst nichts und du störst nur unsere Familie? Das Selbst, das entstehende personale Selbst, zieht sich zusammen und bildet einen Panzer aus, um sich zu schützen, anstatt sich auszudehnen und zu wachsen, weil es die Welt als unwirtlich und feindlich erlebt. Wir erleben solche Menschen häufig als fassadenhaft. Aber die Fassade ist nichts anderes als dieser Panzer. Es braucht diesen Panzer, um den letzten Kern vielleicht noch innerlich zu schützen. Das prinzipielle Vertrauen in andere Menschen geht verloren. Ein derart verletztes Selbst vermittelt keinen Halt mehr. Der innere Boden ist instabil und die Spielräume des Denkens und des Handelns sind eingeengt. Affekte von Schmerz und Wut können impulsiv durchbrechen und das darunterliegende Gefühl der Leere. Ich bin niemand, ich bin kein Jemand geworden, weil nichts in mir wachsen durfte, verdüstert auch die innere wie die äußere Welt, sodass auch die Zukunftsperspektiven bei solchen Menschen in der Regel abgeschnitten sind.
Silvester Walch gilt als erfahrener Psychotherapeut, der in der Therapie neue Wege geht. Er macht spirituelle Bewusstseinszustände für die Heilung fruchtbar. Um dies im Alltag erfahrbar zu machen und zu kultivieren, empfiehlt Silvester Walch Disziplin durch Beruhigung und Meditation.
Die Übung der Meditation ist wie eine Generalprobe für den Tod. Denn wir lassen in der Stille alles los. Wir treten quasi einen halben Schritt zurück von dem, was uns beschäftigt. Nichts weiter. Das wird alles weiter passieren. Wir können auch unseren Alltag weiter gut handeln. Wir treten nur einen halben Schritt zurück, um dem Tieferen in uns einen Zugang zu schaffen. Dabei stirbt das Ego ein kleines Stückchen. Das heißt, es öffnet sich für seine Transformation, um Mitgefühl und Achtsamkeit sich selbst und anderen gegenüber wachsen zu lassen. Diese Neuorientierung festigt sich also durch die Bewährung im Alltag. Dabei ist es immer wieder ratsam, sich folgende Fragen zu stellen. Wird durch meine Aktivitäten die Wirkung meiner spirituellen Praxis sichtbar? Zeigt sich das, was ich tue, im Leben, in der Welt? Opfere ich mein Tun auch einem größeren Ganzen? Fließt durch mich mehr Liebe ins Leben? Das heißt auch in mein Umfeld, nicht nur abstrakt gedacht. Stehe ich im Einklang mit meinen geistigen Quellen? Dies ist gerade für das Leben unter den gegenwärtigen Bedingungen von immenser Bedeutung. In einem historischen Augenblick, der von einer seltsamen Ambivalenz geprägt ist. Auf der einen Seite Desorientierung, Gewaltzuwachs, religiöser Fanatismus und Beziehungslosigkeit. Und auf der anderen Seite Sehnsucht nach Solidarität, Liebe und spirituelle Erfahrung. Die Kluft scheint sich immer mehr zu vertiefen, angesichts einer sich immer mehr beschleunigenden Lebenswelt. Wir müssen aufpassen, dass wir uns in dieser Tempospirale nicht selbst abhanden kommen. In einer Welt, die in ihrer destruktiven Tendenzen nicht mehr Herr seiner selbst wird und zu einer Hölle zu werden droht, um mit Schopenhauer zu sprechen, in der die Menschen einerseits die gequälten Seelen und andererseits die Teufel sind. Deshalb ist die immerwährende Botschaft der spirituellen Lehrer aktueller denn je. Werde langsamer, halte inne, kehre heim, schweige und höre, was aus der Stille deines Wesens kommt. Um mit unserer innersten Wesensnatur in Kontakt zu kommen, müssen wir aber auch Widerstände beseitigen, die im Wesentlichen durch unser Ego aufgebaut wurden. Die allmähliche Befreiung vom Ego ist in den meisten spirituellen Richtungen das Hauptanliegen. Auch hier habe ich mich wieder bemüht, weil oft die Diskussion war, wenn die Psychotherapeuten gesagt haben, jetzt haben wir mühsam ein gutes Ich aufgebaut, jetzt wollen die spirituellen Lehrer das wieder loslassen. Und es war immer das Problem, dass Ego und Ich gleichgesetzt wurden. Und ich habe mich bemüht, das so zu beschreiben oder zu unterscheiden, dass wir das auch von dieser Warte aus verstehen können. Dieses Ego ist jedoch in spiritueller Hinsicht vom Ich in psychologischer Bedeutung zu unterscheiden. Umgangssprachlich würden wir einem Menschen ein starkes Ich dann zuschreiben, wenn er weiß, was er will, sich seine Meinung sagen traut und tatkräftig für seine Ziele eintritt. Auch Toleranz und Dialogfähigkeit sind Ausdruck eines autonomen Ichs. Das starke Ich wird jedoch zum Ego, wenn es seine Ziele gegen die berechtigten Ansprüche anderer durchsetzt, die Grenzen nicht respektiert, kontrolliert und manipuliert, um für sich selber das Beste herauszuholen. Es sind also vor allem jene Gedanken, Gefühle und Handlungen, die in Beziehungen eine unangenehme Atmosphäre hervorrufen und durch die wir anderen, aber auch uns selber schaden. Auf die Spur unseres Egos und unserer Ego-Verstrickung gelangen wir schon durch wenige und sehr einfache Fragen. Löst der Erfolg eines anderen in mir Neid aus oder erhöhen schlechte Nachrichten über andere mein Selbstwertgefühl? Manipuliere und kontrolliere ich Beziehungen, um Bestätigung zu erlangen? Reagiere ich gekränkt oder beleidigt, wenn mich jemand sachlich kritisiert? Lehne ich andere ab, wenn sie nicht so sind, wie ich sie gerne hätte? In Situationen, in denen wir vom Ego dominiert werden, erleben wir uns verbissen, hart, gierig, eifersüchtig, unversöhnlich und abwertend. Wir hören nicht zu, halten gerne an unseren Vorurteilen fest, beziehen unsere Sicherheit eher aus materiellen Werten und äußerem Ansehen. Da das Ego auch Gefühle von Angst und Unsicherheit kompensiert, können sich diese auch in Form von Minderwertigkeitskomplexen verfestigen. Das Ego deckt in der Regel die innere Empfindsamkeit zu und lässt den natürlichen Strom der Gefühle versiegen. Die Folgen sind soziale Kälte, mangelnde Mitmenschlichkeit und fragmentierte Beziehungswelten, in denen keine verlässlichen und langfristigen Bindungen entstehen können. Das Ego bindet unsere kreativen Kräfte und macht uns undurchlässiger für Intuitionen, da es uns vom Fluss des Lebens abschneidet. Vor allem aber zeigt es sich in tiefem Misstrauen gegen alles, was einfach passiert. Es ist eine ungewohnte Sprache, die wir lernen müssen, wenn wir uns auf diese Wirklichkeitsebene einlassen. Unser eigener Geist wird dann zum Ort radikaler Veränderung. Gelingt dies, so ändern sich häufig auch die Umstände. Wenn wir diese Einstellung, die mit dem Satz "Alles ist zum Besten" ausgedrückt werden kann, inmitten des Alltags versuchen zu verwirklichen, einfach anzuerkennen, was ist. Das heißt nicht, dass wir nicht auch in einen Konflikt gehen, dass wir alles ertragen müssen. Nein, aber anzuerkennen ist, an uns ranzulassen, uns damit auseinanderzusetzen. Wenn wir das tun, werden Furchtlosigkeit, Gelassenheit und tiefer Frieden unser Leben mit neuen Qualitäten bereichern. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Fokus. Themen fürs Leben.
Der deutsche Psychotherapeut Dr. Silvester Walch sprach im zweiten Teil der Fokussendung über die innere Kraft der Weisheit. Der Mensch habe sein geistiges Potenzial bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Wir könnten und sollten es nützen. Ich verstehe sein Konzept der transpersonalen Psychologie als eine Brücke zwischen Psychologie und Spiritualität. Diesen Vortrag von Silvester Walch haben wir im Bildungshaus Bad Schuns aufgezeichnet.